Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommen wird, unser Herr Jesus Christus. Ja, liebe Gemeinde, wer ist der einflussreichste Mensch unseres Landes? Momentan, zu unserer Zeit. An welche Personen denken wir, wenn wir an die einflussreichste Person Deutschlands denken? Vielleicht an unseren Bundeskanzler oder unseren Bundespräsident? Oder wir denken an die Chefs von großen Firmen, von Volkswagen oder Siemens oder der Deutschen Bank. Oder an Popstars oder Sportler. Es ist schwierig zu sagen, aber egal wen wir nennen, es sind alles erwachsene Leute. Und könnt ihr euch vorstellen, dass einer dieser Menschen in Angst und Schrecken gerät wegen eines Kindes? Ich tue mir schwer. Aber so ähnlich war es zur Zeit von Jesu Geburt auch. Es gab auch einflussreiche Leute aus Wirtschaft, Religion, Politik. Aber es gab vermutlich einen, der über allen stand, der König von Judäa. Natürlich gab es noch den Kaiser in Rom, aber mal lokal auf dieses Land bezogen. Es war zwar unter römischer Besatzung, aber man hatte den König der Juden, Herodes, dort gewähren lassen, unter anderem auch, weil er sich mit den Römern gut gestellt hatte. Aber jetzt kommt ein Mensch ins Spiel, der diese einflussreichste Person, diesen König, zum Erzittern bringt. Und es ist kein Erwachsener, es ist kein Herrscher eines Nachbarlandes, es ist kein wirtschaftlicher Konkurrent, nein, es ist ein maximal 2 Jahre altes Kind. Das muss man sich mal vorstellen. Dass ein Kind so klein, unscheinbar, das vielleicht noch nicht mal ganze Sätze bilden konnte, eine solche Gefahr darstellen kann, dass Könige und Herrscher erzittern. Das klingt unglaublich. Und doch ist es genau die Geschichte, die wir heute betrachten. Die Geschichte von Jesus, dem gefährlichsten Kind der Welt. So habe ich die Predigt genannt. Wir haben gerade den Predigttext schon in der Lesung gehört. Ich lese nochmal den wichtigsten Abschnitt daraus. Da heißt es bei Matthäus: Als Herodes merkte, dass die Sterndeuter ihn getäuscht hatten, war er außer sich vor Zorn. Er schickte seine Leute nach Bethlehem und ließ in den Familien der Stadt und der ganzen Umgebung alle Söhne im Alter von 2 Jahren und darunter töten. Das entsprach dem Zeitpunkt, den er von den Sterndeutern in Erfahrung gebracht hatte. Was für eine schreckliche Geschichte. Was für eine grausame Tat befiehlt dieser König. Aber warum war ein kleines Kind so gefährlich für ihn, dass er komplett durchgedreht ist? Der erste Punkt heute. Jesus war und ist gefährlich für die Mächtigen. Herodes wusste, dass dieses Kind mehr war als ein normales Baby. Er hatte von den Sterndeutern erfahren, dass ein neuer König der Juden geboren worden war. Dabei war er doch König der Juden. Und er dachte nicht daran, seine Stellung aufzugeben. Sein Verlangen nach dieser Macht, nach diesem Privileg, hatte ihn fest im Griff. Es ist kaum vorstellbar, was in ihm vorgegangen sein muss. Diese Nachricht, dass es ein Kind gibt, das ihm eines Tages seinen Thron streitig machen könnte und ihm seine Macht und vermutlich damit auch seinen Reichtum und seinen Einfluss, vielleicht sogar sein Leben wegnehmen könnte. Wie sehr muss sein Herz an dieser Macht gehangen haben, dass er zu solchen drastischen Mitteln greift? Aber auch er hatte ein falsches Verständnis von dem kommenden König, dem Messias. Die Juden oder viele der Juden waren ja auch davon überzeugt, dass der versprochene Messias ein großer Herrscher sein wird, ein König, einer, der endlich die Römer aus dem Land jagt, der eine Armee aufstellt und der Israel wieder zur alten Größe bringt, der einen siegreichen Kampf führt. Mit so jemandem hat auch Herodes gerechnet. Und das hat ihm solche Angst gemacht, dass er keine bessere Lösung wusste, als zahlreiche Kinder grausam umbringen zu lassen, in der Hoffnung, dieser neue König wird da schon dabei sein. Wahnsinn, welche schrecklichen Auswirkungen diese Angst um die eigene Macht doch haben kann. Herodes lag falsch mit seiner Erwartung des neuen Königs und gleichzeitig auch wieder richtig. Jesus wollte keinen Thron in einem Palast. Er wollte keine Armee oder ein großes politisches Reich. Aber er brachte eine neue Art von Herrschaft. Und das machte ihn für die Mächtigen noch gefährlicher. Jesus verkündete das Reich Gottes. Ein Reich, das nicht auf militärischer Gewalt oder Angst basiert, wie es oft der Fall war. Nein, es ist ein Reich, das auf Liebe und Gnade basiert. Jesus stellt die Werte der Welt auf den Kopf. Jesus sagt in seiner Bergpredigt, dass nicht die Starken und die Reichen gesegnet sind, sondern die Armen und Schwachen. Nicht die, die Macht über andere haben, sondern die anderen dienen. Die, die sich nach Frieden sehnen, nicht nach Expansion. Markus schreibt in seinem Evangelium, da rief Jesus sie, also alle Jünger, zusammen und sagt, ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch sei es nicht so. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus predigt eine neue Art der Herrschaft. Seine Worte und sein Leben waren ein Spiegel, der die Ungerechtigkeit der Welt aufdeckte. Und das macht ihn gefährlich für die, die auf die alte Weise ihre Herrschaft sichern, mit Gewalt, mit Unterdrückung. Am Karfreitag sehen wir den Zusammenstoß dieser beiden Herrschaftsformen. Die Welt, die durch Grausamkeit herrscht, und Gottes Reich, das trotz dieser Grausamkeit oder gerade durch diese Grausamkeit hindurch gewinnt. Jesu Thron ist nicht ein Palast, sein Thron ist ein hölzernes Kreuz. Und doch herrscht er dadurch über alle Gewalten dieser Erde. Aber es wäre zu einfach, nur auf Herodes zu schauen und zu sagen, zum Glück sind wir nicht so wie er. Die Wahrheit ist, dass Jesus auch für uns gefährlich ist. Wir denken zwar vielleicht nicht daran, ihn zu verfolgen oder seinetwegen Grausamkeiten zu begehen. Nein, Jesus ist für uns auf eine andere Art gefährlich, denn Jesus fordert uns heraus, es ihm gleich zu tun und unser ganzes Leben hinzugeben. Nach der Begegnung mit Jesus ist die Gefahr groß, dass nichts in unserem Leben so bleiben wird, wie es mal war. Jesus fordert uns heraus. Er ruft uns dazu, unsere Prioritäten zu überdenken. Er sagt, wer sein Leben retten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird's finden. Das heißt, wir müssen bereit sein, unser altes Leben loszulassen. Unsere Sicherheiten, unseren Stolz, unsere Angst und ihm zu folgen. Das ist nicht leicht. Es fühlt sich manchmal so an, als würde Jesus unser Leben auf den Kopf stellen. Denk nur mal dran, welche Ansprüche eigentlich Jesus an uns stellt. Was er sagt, so ist es im Reich Gottes. Wir sollen unsere Feinde lieben. Wir sollen Vergebung aussprechen, auch wenn es uns schwerfällt. Wir sollen teilen, selbst wenn wir wenig haben. Und wir sollen ihm vertrauen, selbst wenn wir Angst haben. Es sind keine einfachen Dinge. Jesus fordert unser ganzes Herz, unser ganzes Leben. Er will nicht, dass wir ihn nur so ein bisschen in unser Leben lassen. Ja, so sonntags ist in Ordnung. So ein Siebtel der Woche gebe ich dir. Oder ja, in der Früh, so eine halbe Stunde und dann aber wieder ins Bücherregal. Nee, er will unser ganzes Leben. Er will alles. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer schreibt es ganz gut in seinem Buch Nachfolge. Da schreibt er, jedem Christen wird es auferlegt. Das erste Christusleiden, das jeder erfahren muss, ist der Ruf, der uns aus den Bindungen dieser Welt herausruft. Es ist das Sterben des alten Menschen in der Begegnung mit Jesus Christus. Wer in die Nachfolge eintritt, gibt sich in den Tod Jesu. Er setzt sein Leben ins Sterben. Das ist von Anfang an so. Das Kreuz ist nicht das schreckliche Ende eines frommen, glücklichen Lebens, sondern es steht am Anfang der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Jeder Ruf Christi führt in den Tod. Das ist die Gefahr, die Jesus für unser Leben darstellt. Jesus ist quasi lebensgefährlich, weil wir unser altes Leben loslassen müssen. Weil wir erstmal sterben müssen. Aber hier ist die gute Nachricht. Wenn wir bereit sind, unser altes Leben loszulassen, schenkt uns Jesus ein neues Leben. Wir sehen das an den Menschen, die Jesus begegnet sind, die mit ihm unterwegs waren. Auch in der Bibel ein ganz deutliches Beispiel ist Paulus. Bevor Paulus Jesus begegnete, war er Verfolger der ersten Christen. Er hat Gewalt eingesetzt. Mit religiösem Eifer hat er die Anhänger Jesu bekämpft. Aber dann, auf dem Weg nach Damaskus, trifft Paulus auf Jesus. Und diese Begegnung verändert alles. Sie hat sein gesamtes Leben auf den Kopf gestellt. Plötzlich erkennt Paulus, dass er auf dem falschen Weg war. Jesus öffnet ihm die Augen für eine neue Wahrheit. Er wurde von Jesus grundlegend verändert. Und zwar wirklich um 180 Grad. Und ich finde, es kommt am deutlichsten raus in seinem Brief an die Philipper, wo Paulus selber über diese Veränderung schreibt. Er schreibt erst über das, wie er davor war, was er dafür wichtig gehalten hat und was diese Begegnung mit dem Leibhaftigen getan hat. Er schreibt da, meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte. Und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Paulus führte eigentlich ein super Leben in seinen Augen. Er hatte den Eindruck, alles richtig zu machen. Genau auf dem richtigen Weg zu sein. Genau Gottes Willen zu tun. Er hat sich an alles ganz strikt gehalten. Aber dann kommt Jesus in sein Leben. Und er schreibt weiter, doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Das ist Wahnsinn, oder? So eine Aussage. Alles, was ich bisher als Gewinn im Leben angesehen habe, ist für mich Müll. Krass. Es zählt für ihn nicht mehr. Der einzige Gewinn, das einzige, was für ihn noch zählt, ist Christus und die Nähe zu ihm. Für ihn war Jesus wirklich gefährlich. Ja, Jesus ist wirklich das gefährlichste Kind der Welt. Er war für Herodes gefährlich, weil er die Machtstrukturen dieser Welt auf den Kopf gestellt hat. Er ist gefährlich für die Herrscher, weil er sie eines Tages zur Rechenschaft ziehen wird. Er verkündigt Freiheit. Und er ist auch für uns gefährlich, weil er uns dazu aufruft, unser Leben loszulassen. Aber diese Gefahr ist gut. Sie ist eine Gefahr, die unser altes Leben begräbt, damit etwas Neues entstehen kann. Josef und Maria haben für dieses Kind alles riskiert. Sie sind geflohen, haben ihre Heimat verlassen, um ihn zu schützen. Die Jünger haben alles aufgegeben, ihren gewohnten Lebensstil, ihre Träume, alles, um Jesus nachzufolgen. Ich möchte dich fragen, hat dieses Kind auch dein Leben auf den Kopf gestellt? Wahrscheinlich war es nicht ganz so krass wie bei Paulus. Aber ich glaube, viele von uns haben etwas in ihrem Leben, wo sie sagen, als ich Jesus begegnet bin, hat sich das wirklich verändert. Was hat er in dir getan? Erzähl Menschen davon. Lebe in diesem neuen Leben. Und wenn du noch nicht diese Veränderung erlebt hast, dann begegne diesem Jesus, dem gefährlichsten Kind der Welt, das gekommen ist, um uns zu retten. Wir kommen zum Ende. Eine Sache ist mir noch wichtig zu sagen. Es gab und gibt viele Menschen, für die ist Jesus keine Gefahr. Es sind die, die bedürftig sind, die Ausgestoßenen, die Kranken und Armen. Für diese Menschen ist Jesus einfach nur der Retter. Er ist der Arzt für die Kranken, der Trost für die Trauernden und der Befreier für die Gefangenen, egal ob sie von Menschen oder Mächten gefangen gehalten werden. Ich möchte euch ermutigen dazu, gerne auch während der Lobpreiszeit jetzt darüber nachzudenken, in welchem Lebensbereich ihr euch momentan besonders Jesu wirken wünscht. Bringt es im Gebet vor ihn. Es kann ein Gebet der Umkehr sein. Jesus, veränder mich in diesem Bereich. Stell meine bisherige Prägung auf den Kopf. Ich gebe dir meine alten Verhaltensweisen und will dein neues Leben empfangen. Das erfordert Mut, sich neu wieder Jesus anzuvertrauen, diese Veränderung durch den Heiligen Geist zuzulassen. Oder es kann ein bedürftiges Gebet sein. Herr, ich brauche Trost von dir. Hilf mir, mit meinem Verlust umzugehen. Heile meine Wunden. Brech meine ungesunden Bindungen. Wenn schon Könige so sehr vor Jesus zittern, als er noch Kleinkind war, wie groß ist seine Macht erst jetzt, als der gekreuzigte und auferstandene Herr? Es gibt wirklich nichts, was ihm unmöglich ist. Amen.